الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, gute Freunde, bringen einen von der Sünde weg zur Rechtschaffenheit und zur Reue. Bringen denjenigen Menschen, der lügt, zur Ehrlichkeit und sie bringen den Menschen vom Unglauben zum Glauben. Schlechte Freunde hingegen machten schon Abu Talib, den Onkel des Propheten, brachten sie dazu, gegen Ende seines Lebens, statt La ilaha illallah zu sagen, ich bleibe bei der Religion von Abdul Muttalib. Das heißt beim Götzendienst. Die Religion der Vorväter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zumindest von Abdul Muttalib. Schlechte Freunde brachten schon den Sohn von Nuh alaihi salatu wasallam dazu, seinem Vater mit den folgenden Worten zu entgegnen, als die Flut kam und die Sintflut im Anmarsch war: Ich werde Zuflucht auf einem Berg suchen, der mich vor dem Wasser schützen wird. Noah sagte: Heute gibt es keinen Beschützer vor dem Befehl Allahs. Seltsam, wie er versucht, sich durch die Schöpfung Allahs zu beschützen vor der Schöpfung Allahs und alles ist unter dem Befehl Allahs. Heute gibt es keinen Beschützer vor dem Befehl Allahs, es sei denn für den, dem er Gnade gewährt. Da trennte eine Woge die beiden voneinander und er gehörte zu jenen, die wegen ihres beharrlichen Unglaubens ertranken. Schlechte Freunde bringen dich zu einem schlechten Ende. Schön wäre es, wenn dieses Ende auch tatsächlich zu Ende wäre eines Tages, aber leider ist das nicht der Fall. Und gute Freundschaft hingegen oder genauso endet nicht einmal mit der Schlachtung des Todes am Tage der Auferstehung. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns im Koran al-Karim ein beeindruckendes Beispiel. Ein Mann, der aus seiner Träumerei aufgewacht ist und errettet wurde, wäre da nicht Allahs Gnade gewesen. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns im Koran den folgenden Vers, sinngemäß in Surat As-Safat: Die Bewohner des Paradieses werden sich einander zuwenden und einander über ihr Leben auf Erden befragen. Einer von ihnen wird sagen: Ich hatte einen Gefährten, der die Auferstehung geleugnet hat und der spöttisch sagte: Gehörst du vielleicht auch zu denen, der an die Auferstehung glaubt? Wenn wir tot und zu Staub und Knochen zerfallen sind, dann soll mit uns bezüglich unserer Taten im Diesseits abgerechnet werden? Dann wird sein gläubiger Gefährte fortfahren und jenen, die sich mit ihm im Paradies befinden, fragen: Möchtet ihr ihn und seinen Ausgang mit mir zusammen sehen? So sieht er selbst hin und sieht ihn inmitten des Höllenfeuers. Und er sagt: Bei Allah, fast hättest du auch mich durch deinen Aufruf zum Leugnen der Auferstehung zugrunde gerichtet. Wäre nicht die Gnade meines Herrn gewesen, so wäre ich jetzt unter den Vorgeführten. Zu diesen Versen, liebe Geschwister, erwähnt der Tafsir-Gelehrte der Tabi'in As-Suddi rahimahullah eine Geschichte der Kinder Israels. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bekannterweise Sahih al-Bukhari: Erzählt ruhig von den Kindern Israels. Das heißt, solange es nicht unserer eigenen Religion widerspricht. Er sagte, es gab unter den Kindern Israels zwei Partner, zwei Businesspartner, zwei Handelspartner. Der eine war gläubig, der andere ungläubig. Und sie gingen dann auseinander mit 6.000 Dinar. Ein jeder hatte 3.000 Dinar. Ein Dinar, liebe Geschwister, war damals eine Goldmünze. Nach gewisser Zeit, also er war steinreich, nach gewisser Zeit trafen sich beide, da fragte der Ungläubige den Gläubigen: Was hast du mit deinem Geld gemacht? Hast du es irgendwie investiert? Er sagte: Nein. Und du? Da sagte der Ungläubige: Ich habe ein Stück Land erworben, mit Palmen, Früchten und Flüssen. Nebenbei bemerkt, liebe Geschwister, die meisten Menschen, oder ich sage viele Menschen, wenn sie wohlhabend sind, ist das Erste, woran sie denken, Immobilien zu erwerben. Der Gläubige fragte, wirklich, du hast das gemacht? Er sagte, ja. Da kehrte der Gläubige heim und als es Nacht wurde, betete er eine Zeit lang. Er verrichtete sein Nachtgebet, möge Allah uns dazu bringen, das ebenfalls zu verrichten. Dann, als er fertig war, nahm er 1000 Dinar und legte sie vor sich hin und sagte, O Allah, der so und so, er meinte damit seinen ungläubigen ehemaligen Partner, hat ein Stück Land erworben mit Palmen und Früchten und Flüssen. Und morgen stirbt er und hinterlässt alles. Diese 1000, O Allah, ich möchte durch sie bei dir ein Stück Land erwerben im Paradies, das Flüsse hat und Palmen und Früchte hat. Am nächsten Morgen nahm er die 1000 Dinar und verteilte sie unter den armen Menschen. Nach gewisser Zeit trafen sie beide wieder aufeinander und der Ungläubige fragte den Gläubigen, was hast du mit deinem Vermögen gemacht? Er sagte, gar nichts. Und du? Er sagte, die Arbeit auf dem Feld war anstrengend geworden. Und deswegen habe ich mir ein paar Sklaven für 1000 Dinar gekauft, die für mich dort die Arbeit verrichten. Der Gläubige fragte, wirklich, das hast du gemacht? Er sagte, ja. Da ging der Gläubige nach Hause und als es Nacht war, betete er. Eine Zeit lang und als er fertig war, nahm er 1000 Dinar und legte sie vor sich hin und sagte, O Allah, der Sohn so hat für 1000 Dinar Sklaven gekauft. Sklaven von dieser Welt. Morgen wird er versterben und die Sklaven zurücklassen. Oder sie sterben und sie werden ihn zurücklassen. Diese 1000 Dinar, O Allah, ich kaufe mir dadurch bei dir Sklaven im Paradies. Am nächsten Morgen verteilte er die 1000 Dinar unter den armen Menschen. Und nach gewisser Zeit trafen sie ein drittes Mal aufeinander. Da fragte der Ungläubige den Gläubigen, was hast du mit deinem Geld gemacht? Hast du es irgendwie investiert? Und da sagte er, nein. Und du? Er sagte, Allah hat, der Ungläubige sagte, alles ist perfekt. Alles ist perfekt. Nur eine einzige Sache fehlt mir. Als die Frau so und so verwitwet ist, habe ich ihr 1000 Dinar als Brautgabe gegeben und sie geheiratet. Und nachdem ich sie geheiratet habe, kam sie mit dem Geld und noch einmal so viel dazu zu mir zurück. Er würde sagen, ich war schlau, ich habe es richtig investiert, ich habe es doppelt zurückbekommen. Und übrigens, die ganze Geschichte, ich möchte das vorwegnehmen, dass ich es nachher nicht vergesse, die ganze Geschichte zeigt auch, dass der Gläubige handelt nach seinem Glauben. Der Gläubige handelt mit seinem Geld so, weil er wirklich glaubt, dass Allah es sieht und weil er wirklich glaubt, dass Allah ihm das auch zurückgeben wird. Er ist davon fast überzeugt. Das ist nicht ein Wort oder nur ein Lippenbekenntnis. Dann sagte der Gläubige zu ihm, das hast du wirklich gemacht, du hast für 1000 Dinar geheiratet? Er sagte, ja. Da kehrte der gläubige Mensch nach Hause zurück und als es Nacht war, betete er eine Zeit lang. Und als er fertig war, nahm er die restlichen 1000 Dinar, legte sie vor sich hin und sagte, O Allah, der Sohn so hat eine Frau dieser niedrigen Welt geheiratet. Morgen wird er sterben und sie zurücklassen oder umgekehrt. O Allah, für diese 1000 Dinar halte ich bei dir um die Hand einer Paradiesfrau. Am nächsten Morgen verteilte er die 1000 Dinar unter den armen Menschen. Unser einer denkt jetzt vielleicht in diesem Moment, wann kommt das Happy End? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, aber eigentlich sollte er doch jetzt Gold vom Himmel auf ihn herabregnen. Eigentlich sollte er doch jetzt für diese 3000 Dinar, die er gespendet hat, das Zehnfache zurückbekommen, wie viele Leute fantasieren. Aber all das ist gar nicht geschehen. Es wird noch schlimmer. Der Gläubige besaß gar nichts mehr. Der Gläubige besaß ein Kleid aus Wolle und einen Strick. Und er benutzte diesen Strick zum Arbeiten und seine Kraft. Eines Tages kam dann ein Mann zu ihm, ein Hirte, und sagte zu ihm: Diener Allahs, du kannst bei mir auf meinem Feld arbeiten, bei meinen Tieren als Hirte arbeiten. Und sie einigten sich darauf, dass er ihm monatlich einen bestimmten Betrag bezahlt. Und der Besitzer kam jeden Morgen hinaus und betrachtete die Tiere. Und wenn er sah, dass ein Tier abgemagert war, dann hat er ihn sofort zur Rechenschaft gezogen, hat ihn auf den Hals geschlagen und hat zu ihm gesagt: Du hast seine Gerste gegessen, du hast seine Gerste geklaut. Deswegen ist er so dünn. Als er merkte, wie anstrengend die Arbeit war und wie schlecht der Umgang mit ihm war, sagte der Gläubige, sagte voller Zuversicht: Ich werde zu meinem damaligen ungläubigen Partner gehen und er wird mich auf seinem Stück Land arbeiten lassen und er wird mich täglich bezahlen, nicht so wie du monatlich. Und er wird auch, wenn meine Kleider abgetragen sind, diese Kleider ersetzen. Er machte sich auf den Weg, voll überzeugt. Und als er ankam, sah er ein Schloss. Er sah ein Schloss, das bis in den Himmel ragte und es gab Türvorsteher, an denen er nicht vorbei konnte. Er sagte: Bittet um Einlass für mich, der Eigentümer des Schlosses wird sich freuen. Sie sagten: Geh weg und setz dich in eine Ecke und am nächsten Tag, wenn der Eigentümer kommt, dann zeig dich ihm und wenn er dich kennt, dann wirst du es, dann hast du, was du willst. Und er legte sich hin, die Hälfte seines Kleides als Unterlage und die andere Hälfte seines Kleides als Decke. Und als sein ehemaliger Partner am nächsten Morgen kam, traf er ihn, während er am Reiten war. Er blieb extra stehen, begrüßte ihn sogar mit dem Handschlag und ließ nicht von dem Handschlag ab. Die ganze Zeit redete er: Wie geht's dir? Was machst du? Was hast du getan? Was ist los? Und er fragte ihn: Was hast du denn mit deinem Geld gemacht? Was ist denn los? Und er sagte: Wallahi, guck mal, wir haben beide gleich viel Geld gehabt, aber so ist die Situation. Dir geht's so, mir geht es so. Er fragte ihn: Ja, was hast du mit deinem Geld denn gemacht? Er sagte: Bitte frag mich nicht danach, ich bin nicht deswegen gekommen. Ich bin gekommen, um auf deinem Feld zu arbeiten. Und das war's. Da sagte sein Partner zu ihm: Ich bin nicht damit einverstanden, dass du auf meinem Feld arbeitest. Ich werde dir etwas Besseres geben als das. Aber verrat mir nur, was du mit deinem Geld gemacht hast. Der gläubige Mensch hatte Ikhlas. Der gläubige Mensch macht nicht über seine guten Taten sprechen. Er hat es nicht gemacht, um damit zu prahlen. Dann hat er zu ihm gesagt: Ich habe das Geld jemandem geliehen, der es mir auf jeden Fall zurückgeben wird. Und ihr wisst, weil die Leute, die nur an die Dunya glauben, die sagen: Nein, lieber leih, lieber kein Geld, du siehst es nie wieder und warum machst du das, was hast du davon? Sie berücksichtigen den Aspekt des Jenseits gar nicht. Wie dem auch sei, deswegen hat er gesagt: Ich habe es jemandem geliehen, der es auf jeden Fall zurückzahlen wird. Sagt er: Ja, wem hast du es geliehen? Subhanallah, er kennt seinen eigenen Herrn nicht. Da sagte der Gläubige: Allah, meinem Herrn. In diesem Moment zog der Ungläubige seine Hand zurück und sagte genau das, was Allah im Koran aufgenommen hat. Nämlich sinngemäß: Gehörst du vielleicht auch zu denen, die an die Auferstehung glauben? Wenn wir tot und zu Staub und Knochen zerfallen sind, dann soll mit uns bezüglich unserer Taten in diesseits abgerechnet werden? In diesem Moment ging der Gläubige weg und ließ den Gläubigen im Stich. Der Gläubige durchlebte heftige Zeiten. Der Ungläubige hatte ein leichtes Leben. Am Tag der Auferstehung, sagt der Imam Suddi rahimahullah, am Tag der Auferstehung wird Allah den Gläubigen ins Paradies führen. Das heißt, er will dir damit sagen, das Leben ging so hart weiter, bis der Todesengel zu beiden kam. Dort im Paradies wird er auf ein Feld treffen mit Palmen und Früchten und Flüssen. Und er wird sagen: Wem gehört dieses ganze Stück? Es ist keine Selbstverständlichkeit, ihm gehört. Ihr kennt auch der Prophet, als er im Paradies ein Schloss sah, sagte: Wem gehört er das? Er sagte: Es gehört Uthman, radiallahu anhu. Er sagte: Wem gehört das? Man sagte zu ihm: Es gehört dir. Dann sagte er: Subhanallah, ist der Segen, die Belohnung für meine Tat so groß, dass ich mit so etwas belohnt werde? Natürlich Ein Fluss im Diesseits ist nicht wie ein Fluss im Jenseits. Die Namen sind nur gleich, die Wirklichkeiten unterscheiden sich. Dann zog er weiter und traf auf unzählige Arbeiter, Sklaven, Diener. Er sagte, wem gehören diese alle? Man sagte, sie gehören dir. Er sagte, Subhanallah, wegen einer Tat, die ich gemacht habe, werde ich so gut belohnt, ist die Gunst meines Herrn so gewaltig. Da zog er weiter und traf auf einen roten Rubin, einen Edelstein, einen Rubin. Und der war innen ausgehöhlt, dass ein ganzer Mensch reinpasst. Und darin war eine Frau mit schönen und großen Augen. Da fragte er, wem gehört sie? Da sagte man zu ihm, sie gehört dir. Er sagte, Subhanallah, ist die Gunst meines Herrn so groß, dass ich mit so etwas belohnt werde? Liebe Geschwister, egal was der andere in diesem Leben hatte, so ist es von endlicher Natur, aber das ist von ewiger Natur. In diesem Moment erinnert sich der gläubige Mensch an seinen Partner im Diesseits. Er hat ihn eigentlich schon längst vergessen, aber er erinnert sich an ihn, weil er deswegen ja die Belohnung bekommt. Er sagte, und so heißt es genau im Koran sinngemäß übersetzt, ich hatte einen Gefährten, der gesagt hat, gehörst du vielleicht auch zu denen, die nicht an die Auferstehung glauben? Wenn wir tot und zu Staub und zu Knochen zerfallen sind, dann soll mit uns bezüglich unserer Taten im Diesseits abgerechnet werden. Der gläubige Mensch wollte wissen, wie war sein Ausgang? Hat er es auch geschafft oder nicht? Imam al-Suddi sagt, der Paradiesgarten ist hoch angesiedelt. Die Hölle ist weit unten. Da zeigt ihm Allah subhanahu wa ta'ala seinen Partner inmitten im Höllenbrand, unter den Höllenbewohnern. Und der Gläubige erkennt ihn. Und er spricht dann, wie es im Koran verzeichnet ist, bei Allah. Beinahe. Fast hättest du auch mich durch deinen Aufruf zum Leugnen der Auferstehung zugrunde gerichtet. Wäre nicht die Gnade meines Herrn gewesen, so wäre ich jetzt unter den vorgeführt. Dann sagt er voller Freude, der Gläubige sagt voller Freude zu seinen Gefährten, die sich mit ihm im Paradiesgarten befinden, ist es wirklich so? Ist es jetzt wirklich so, wie man uns die ganze Zeit gesagt hat in diesem Leben, dass wir nicht mehr sterben werden, nach unserem ersten Tod hier für immer und ewig bleiben werden und dass wir nicht zu leiden haben, so wie die anderen da unten in der Hölle? Fürwahr, das ist es. Das ist der größte Triumph. Allah sagt sinngemäß, für solch einen gewaltigen Lohn sollen sich darum jene bemühen, die danach trachten, um Allahs Willen gute Werke zu tun. Meine liebe Geschwister, der Gläubige wird sich, sagt Imam al-Suddi, rahimahullah, wird sich an die schweren Zeiten in diesem Leben versuchen zu erinnern. Er wird überlegen, was war eigentlich in diesem Leben anstrengend? Er ist im Paradies, er hat Zeit. Er überlegt sich, wie anstrengend war eigentlich das diesseitige Leben? Was war da eigentlich besonders anstrengend? Waren es die Gebete, das Salah, Salat al-Fajr, Fasten im Ramadan, die Reise zu Hajj, das Spenden? Was war eigentlich anstrengend? Und ihm wird das alles einfach vorkommen, bis auf eine einzige Angelegenheit. Nichts wird ihm schwerer vorkommen, als das, worauf wir uns alle vorbereiten müssen und nicht vergessen dürfen. Und das ist der Tod. Meine lieben Geschwister, wenn eine Botschaft aus der Geschichte lautet, dass man Acht geben soll, wen man sich zum Freund nimmt, nach dem Motto, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist, dann natürlich auch, dass gute und schwierige Zeiten nichts über deine Position bei Allah aussagen. Gesundheit sagt nichts darüber aus, dass Allah mit dir zufrieden ist. Krankheit sagt nichts darüber aus, dass Allah dich deswegen bestraft. Guckt euch Prophet Ayyub an, a.s. Reichtum bedeutet nicht, dass Allah dich liebt. Schaut euch Qarun an. Armut bedeutet nicht, dass Allah mit dir zornig ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam verstarb, während sein Panzerhemd eingetauscht war, damit er als Pfand gegeben worden ist, damit er etwas zu essen hat. Meine lieben Geschwister, der einzige wahre, wirkliche Maßstab für dich, um zu erkennen, welche Position du bei Allah hast, Azza wa Jal, ist deine Beziehung zu Allah. Ist dein Glaube. Ist dein Umgang mit Situationen, wenn dir etwas passiert, an wen wendest du dich? Ob du deine Gebete verrichtest, ob du deine Zakat entrichtest, ob du fastest, ob du das Gute tust und das Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam erfolgst. Daran erkennst du, ob Allah dich liebt. Und nicht an guten Träumen und nicht an deinem Kontostand und nicht daran, ob Allah dir Kinder schenkt oder keine Kinder schenkt, einen Ehepartner schenkt oder keinen Ehepartner schenkt. All das sind diesseitige Angelegenheiten, die nichts darüber aussagen, welche Position du bei Allah tabaraka ta'ala hast. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علي وعليكم بالإيمان والعمل الصالح والإخلاص نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن الخاتمة إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه نسأل الله عز وجل أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه فيه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم وبالمؤمنين رؤوف رحيم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.